Allererstes möchte ich euch bitten, mein Outfit zu entschuldigen. Als ich heute Morgen herkam, habe ich noch nicht gewusst, welches Vorrecht mich heute hier erwarten würde. Und bevor ich in die Predigt einsteige, dachte ich, es ist vielleicht ganz sinnvoll, mich noch einmal vorzustellen. Das letzte Mal, als ich hier war, ist schon eine Weile her, war auch nur einmal und vielleicht waren auch nicht alle von euch da. Mein Name ist Nathanael Ewert. Und eigentlich komme ich von ganz weit weg, oben aus dem Norden Deutschlands, von der Ostseeküste. Aber da meine Berufsschule in Bad Neustadt ist, bin ich alle paar Wochen mal hier und habe alle paar Wochen mal das Vorrecht, unter euch zu sein. Und es freut mich, hier zu sein und es freut mich sehr, mit euch heute gemeinsam das Wort Gottes betrachten zu können. Ich habe es auch leider nur digital dabei, auch dafür bitte ich Entschuldigung. Und möchte einsteigen in die Predigt heute mit dem Titel Vergebung und Barmherzigkeit. Und als allererstes möchte ich euch dazu einladen, lasst uns gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Und zwar im Neuen Testament in Kapitel 18 im Buch Matthäus und dort Vers 33. Lasst uns gemeinsam lesen, Matthäus Kapitel 18, Vers 33. Matthäus, Kapitel 18, Vers 33. Dort steht geschrieben, solltest du dich denn nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Vielleicht ein kleines Vorwort zu meinen Predigten, die sind eher interaktiv, ihr dürft gerne mit Handzeichen mitmachen. Und vielleicht auch mit Wortmeldungen, ihr werdet schon sehen, wann es passt. Und das allererste ist, ich habe eine Frage an euch, da dürft ihr euch melden. Wer von euch empfängt gerne Vergebung? Ich sehe so 70% der Hände, 30 sind sich noch nicht ganz sicher. Ah, 80. Also eigentlich können wir sagen, uns allen wird gerne vergeben. Wenn wir was falsch machen, dann freut es uns, wenn uns jemand vergibt. Und da habe ich eine kleine Geschichte für euch. Ich bin ja direkt nach dem Abi nach Norwegen auf die Matteson Missionsschule gegangen, war dort für ein Jahr. Es war 2018, als mein Jahr so zu Ende ging und es war einer der wärmsten Sommer dort in Norwegen seit Jahrzehnten. Und das Gras wuchs und wuchs und war irgendwann schon hüfthoch. Da hieß es, naja gut, wir brauchen mal wieder einen Garteneinsatz, wir müssen mal wieder das Gras um die Wohnheime mähen. Und Nathanael, könntest du das nicht machen? Natürlich. Durch so hohes Gras, da kommt kein Rasen mehr durch. Also hier ist die Motorsense und da sagte die Gärtnerin noch zu mir, aber pass auf, da hinten im Gras, da stehen 4 kleine Sanddornbäume. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Baum gepflanzt hat, bis so ein Baum gewachsen ist, das dauert. Und ich sage euch, wenn ihr einen Baum in Norwegen pflanzt, das dauert ungefähr doppelt so lange. Weniger Sonnenschein, weniger Wärme, da passiert einfach nichts. Und dementsprechend wertvoll waren diese Sanddornbäume. Die waren vielleicht einen knappen Meter hoch und ja, vielleicht so dick wie mein Zeigefinger. Und ich habe gesagt, ach, kein Problem. Ich hatte da volles Vertrauen in mich selber, zu sagen, Motorsense kann ich, weiß ich, wie man damit umgehen, ich bin vorsichtig, kein Problem, das kriege ich hin. Lief. Eine Schicht Gras fiel nach der anderen und um den ersten Baum, zack, rum, kein Problem. Um den zweiten, kein Problem, sauber, alles Gras weg, um den dritten auch. Aber um den vierten, so ein ganz kleines Büschel ist da doch stehen geblieben. Ich dachte, ja, du könntest jetzt runterbeugen, das abpflücken. Also, komm, du gehst mal einmal dicht dran. Und schneller als ich mich versehen konnte, war dieser Sanddornbaum-Geschichte. Mit so viel Kraft weggeschleudert, ich habe ihn auch nicht mehr wiedergefunden hinterher. Und nicht... Wenn man was durchgeschnitten hat, da könnte man noch sagen, das kann man irgendwie wieder zusammenbringen, aber die Motorsense, die reißt, da ist nichts mehr zu retten. Und so stand ich da vor diesem 3 Zentimeter Stümmel von dem Sanddornbaum und dachte mir, hui, wie erzählst du das der netten Gärtnerin? Zu leugnen gab's nichts. Die Wiese war gemäht und anstatt 4 standen nur noch 3 Bäume da. Mehr als offensichtlich. Und nach 1-2 Minuten Hadern habe ich mich selber überwunden und dachte, okay, gut, du, es hilft nichts, als es zu beichten. Und ich wusste nicht, was ich von ihr zu erwarten habe. Sie hatte mich doch so eindringlich ermahnt, sie doch stehen zu lassen. Und so musste ich ihr beichten. Einer ist Geschichte. So ging ich zu ihr hin. Nichts an, was mich erwarten würde. Beichtete ihr, was passiert war. Aber mit ihrer Reaktion hätte ich nicht gerechnet. Sie schaut mich an, lächelt und sagt, hey, passiert. Und für 5-6 Sekunden muss ich sie sprachlos mit offenem Mund angeschaut haben und habe sie gefragt, du vergibst mir einfach so? Vor 2 Stunden hast du doch gesagt, wie wichtig dir dieser Baum ist. Und jetzt vergibst du mir, obwohl ich das, was dir so wichtig war, zerstört habe? Und sie sagt zu mir, mir ist in meinem Leben schon so viel vergeben worden. Was wäre ich jetzt wegen einem kleinen Baum, dir nicht zu vergeben? Ja, könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Eine Woge an Erleichterung. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, es ist Gottes Fügung gewesen. Von diesen 4 Bäumen waren 3 weiblich und 1 männlich. Bei manchen Bäumen ist das wichtig. Und ich hatte einen weiblichen Baum erwischt. Und zu allem dazu war dieser Baum auch noch krank gewesen und hätte sowieso geschnitten werden müssen. Das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber Gott ist gut, auch wenn wir Fehler machen. Ich möchte mit euch gemeinsam in die Geschichte, in das Gleichnis einsteigen, was Jesus seinen Jüngern hier erzählt, woraus wir schon diesen einen Vers gelesen haben. Und dieses Gleichnis beginnt in Kapitel 18, Vers 21. Lasst uns lesen, Matthäus Kapitel 18, ab Vers 21. Matthäus, Kapitel 18, ab Vers 21. Da trat Jesus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis zu 7-mal, bis zu 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Weil er aber das Geld nicht hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und bat ihn flehentlich, Herr, habe Geduld mit mir. Ich will dir alles bezahlen. Da wurde der Herr dieses Knechts von Mitleid bewegt und er ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Denare schuldig. Und er griff ihn und würgte ihn und sagte ihm, bezahle mir, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder zu seinen Füßen und bat ihn, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn alles, was sich zugetragen hatte. Er befahl ihn sein Herr zu sich und sagte zu ihm, du böser Knecht, diese ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du dich denn nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Fehler vergebt. Meine Frage an euch. Wie oft glaubt ihr, sollen wir vergeben? Petrus fragt Jesus, wie oft sollen wir vergeben? Was ist die Antwort? Hast du leider nicht gehört? Immer. Aber das ist doch nicht, was Jesus sagt. 7 mal 70 mal, also könnten wir ausrechnen, sind 490. Also könnten wir sagen, 490 mal, 491 ist Schluss. Oder nicht? Das ist doch Jesus' Antwort. Jesus sagt, Petrus, du warst schon auf einem guten Weg, aber ein bisschen mehr. Vielleicht doch was anderes. Aber woher kommt diese Frage von Petrus, die er Jesus hier fragt? Ist ihm das einfach so eingefallen? Werft mal einen kurzen Blick ab Vers 15. Ich weiß nicht, was da bei euch in der Bibel die Überschrift ist. Hier steht Verhalten bei Sünde des Bruders. In der Überschrift hier. Vielleicht ist es so ähnlich, vielleicht steht keine Überschrift bei euch. Aber just bevor die Frage von Petrus an Jesus gestellt wird, zeigt Jesus seinen Jüngern auf, ja, wie gehen wir denn mit jemandem um, der gesündigt hat? Und jetzt denkt Petrus sich, haha, ich habe eine Idee. Die Pharisäer, die sagen nämlich, dreimal muss ich vergeben. Und ab dem vierten Mal muss ich nicht mehr vergeben. Und jetzt mache ich das nicht nur sechsmal, ich verdoppel das nicht nur, ich mache das siebenmal. Und wenn ich jetzt Jesus frage, ob ich siebenmal vergeben soll, dann wird er sagen, Petrus, klasse, ne? Also, die Pharisäer sind ja schon auf einem guten Weg, aber du, Petrus, sogar die Vollzahl siebenmal, also 1a, Petrus, da können sich die anderen Jünger mal eine Scheibe abschneiden. Nee. Die Antwort von Jesus war doch für Petrus relativ unerwartet. 70 mal 7 mal. Tja, was will Jesus damit sagen? Aber ich möchte mit euch noch über ein Thema sprechen, über das wir sehr selten in der Gemeinde sprechen. Geld. Und ihr könnt euch Handzeichen antworten, wer von euch hatte schon mal Schulden? Ja, doch, ich sehe, die meisten von euch sind auch praktisch mit dem Konzept vertraut. Und in diesem Gleichnis geht es um Schulden. Und meine Frage an euch, wenn ihr glaubt, wenn ihr den Rest eures Lebens hart arbeitet, wenn ihr alle Ersparnisse habt, die ihr investiert, könntet ihr 10.000 Euro Schulden abzahlen? Was meint ihr? 10.000 Euro, könntet ihr das abzahlen? Ja, ne? Das klingt noch relativ machbar. 50.000, wer ist bei 50.000 noch dabei? Ja, doch, ich sehe noch Hände. 100.000? Ja, doch, ich sehe immer noch Hände. 1 Million? Ja? Ah, nee, doch nicht. Schade. Ach, Rekord nicht geknackt. 3,5 Millionen ist mein Rekord bis jetzt. Bei dem Bruder wusste ich, dass es stimmt. Aber jetzt ist die Frage, wie viel Schulden waren das denn überhaupt? Wie viel Schulden hatte der erste Knecht? Was lesen wir? Zehntausend war es. 10.000 Talente war der erste Knecht seinem Meister schuldig. Wie viel sind denn 10.000 Talente? Ich kann mir unter 10.000 Talenten keine Summe vorstellen. Habt ihr eine Idee? Was sind vielleicht so 10.000 Talente? Was war dieser Knecht seinem Herrn schuldig damals? Eine Idee. Wie bitte? Ein paar Millionen. Aber wir sehen jetzt so ein paar Millionen. Hm, 5,76 Millionen Euro. Hm. Silbergroschen. Ja. Wir sehen jetzt so ein paar Millionen. Was sagt einer, das war mehr? Viel Geld, ja. So viel ist klar. Ich habe mir den Spaß gemacht, ich habe das mal ausgerechnet. Ich habe mir die Talente so auf den Tageslohn eines Arbeiters runtergebrochen. Und was ungefähr vergleichbar wird, mal wieder hochgerechnet mit so dem Durchschnittsverdienst von Deutschland. Und dann kommen wir da drauf, dass dieser Knecht seinem Herrn 8,7 Billionen Euro schuldig war. Das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland lag 2017 bei 3,7 Billionen Euro. Kein Mensch besitzt so viel Geld. Selbst die Reichsten der Reichen kommen da nicht ansatzweise ran. Also es ist ganz klar, bei dieser Summe, die konnte er nicht zurückzahlen. Als ich es rausgerechnet habe, habe ich mir gedacht, ich wüsste gar nicht, wofür ich so viel Geld überhaupt ausgeben soll. Das würde ich gar nicht schaffen. Aber wir haben noch eine zweite Summe in diesem Text genannt. Auch der zweite Knecht hatte Schulden. Wie viel war denn der zweite Knecht schuldig? Das lesen wir. 100 Denare. Ja, was sind denn 100 Denare? Ich möchte euch nicht lange auf die Folter spannen. Circa 14.500 Euro. Ist nicht wenig. Aber trotzdem eine Summe, wo man sagt, ja, das ist noch machbar. Es ist noch zurückzahlbar. 100 Tageslöhne. Ellen White schreibt in Christi Gleichnisse auf Seite 244 über den ersten Knecht. Sie schreibt, als der Schuldner seinen Herrn um Gnade bat, hatte er kein Verständnis von der Größe seiner Schuld. Er erkannte seine Hilflosigkeit nicht. Er hoffte, sich selbst zu erlösen, indem er sagt, habe Geduld mit mir, ich will es dir bezahlen. Und sie schreibt weiter, so gibt es viele, welche durch ihre eigenen Werke Gottes Gnade zu verdienen hoffen. Sie erkennen ihre Hilflosigkeit nicht. Sie nehmen die Gnade Gottes nicht als eine freie Gabe an, sondern versuchen, sich durch ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Ihre Herzen sind nicht durch die Erkenntnis der Sünde gebrochen und gedemütigt. Sie sind streng und unversöhnlich gegen andere. Ihre eigenen Sünden gegen Gott sind im Vergleich mit denen ihres Bruders gegen sie wie 10.000 Talente gegen 100 Denare, wie 1 Million sich zu 1 verhält. Aber dennoch wagen sie es, unversöhnlich und streng zu sein. Und wir sehen, wie diese Schuld, die wir haben, Gott gegenüber so riesig groß ist, dass wir es manchmal gar nicht begreifen. Aber wir können vertrauen. Wer kennt von euch vielleicht den Text in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 auswendig? Ganz berühmter Text. Wisst ihr, was da steht? Da schreibt Johannes, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wir sehen, Gott ist gut. Gott vergibt uns unsere Schulden. Gott hat dem ersten Knecht vergeben. Aber dieses Gleichnis stellt die Frage, wie gehe ich mit meinem Bruder um? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Tja, lass uns mal lesen, was Gott dazu sagt. Lass uns mal Lukas Kapitel 17 zusammen aufschlagen. Lukas Kapitel 17. Und dort in Lukas Kapitel 17 die Verse 3 und 4 lesen. Lukas Kapitel 17, Vers 3 und 4. Dort sagt Jesus, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigen würde und 7-mal am Tag zu dir käme und sagte, es reut mich, dann sollst du ihm vergeben. Wer von euch kennt das Vaterunser auswendig? Das ist eine ganze Menge, deutliche Mehrheit. Bei uns, meinen Eltern, von klein auf an war es immer Tradition, zum Sabbatschluss wird gemeinsam das Vaterunser gebetet. Und von klein auf an habe ich das Vaterunser auswendig gelernt. Und mir gar nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, was da drin steht. Und es gibt im Vater Unser diese Zeile, wo geschrieben steht, ja, bitte. Keine Frage, wir kommen noch an den Punkt. Und im Vater Unser gibt es die Zeile, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist euch allen gut bekannt, nicht wahr? Aber jetzt stellt sich die Frage, ja, wie vergeben wir unseren Schuldigern eigentlich? Wie machen wir das? Auf welche Art und Weise vergeben wir? Ich habe mal nachgeguckt. Das Vaterunser endet mit Amen. Aber dann sagt Jesus noch 2 Dinge. Lass uns mal nachgucken, was Jesus noch sagt nach dem Vaterunser. Lass uns aufschlagen, Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6, ab Vers 12. Lass uns mal lesen. Matthäus Kapitel 6, ab Vers 12. Und haben wir genau diese Zeile, wo geschrieben steht, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und da hören wir auf. Aber Jesus redet weiter. Jesus erklärt nämlich Vers 12 nochmal. Jesus geht rein und sagt in Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Schön. Gott vergibt uns, wenn wir vergeben. Aber Vers 15 steht da auch noch. Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Da steht, es kann sein, dass Gott uns nicht vergibt. Ja, vielleicht ist es ja nur ein Text. Lass uns lesen, Matthäus Kapitel 7, Vers 2. Matthäus Kapitel 7, Vers 2, bei mir ist es eine Seite weiter, bei euch vielleicht sogar noch auf derselben Seite. Da steht, mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr zumesst, wird euch zugemessen werden. In Jakobus 2, Vers 13 steht, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Und Ellen White drückt es in diesem Kapitel in Christi Gleichnisse über das Gleichnis zum Schalksknecht so aus, ein Mensch, der sich weigert zu vergeben, wirft dadurch seine eigene Hoffnung auf Vergebung fort. Ja, was heißt das? Heißt es, dass Gott uns nicht vergeben will? Oder ist da noch mehr dahinter? Sie schreibt weiter. Nichts kann einen unversöhnlichen Geist rechtfertigen. Wer unbarmherzig gegen andere ist, zeigt dadurch, dass ihm selbst die vergebende Gnade Gottes nicht zuteil geworden ist. Durch Gottes Vergebung wird das Herz des Irrenden fest an das große Herz der ewigen Liebe gezogen. Die Flut göttlichen Erbarmens fließt in des Sünders Seele und von ihm zu den Seelen anderer. Die Liebe, die Barmherzigkeit, welche Christus in seinem köstlichen Leben offenbarte, wird auch in denen gesehen werden, die seiner Gnade teilhaftig geworden sind. Wer bei Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Er ist von Gott getrennt und wird auf ewig von ihm getrennt bleiben. Es geht nicht um eine Momentsituation, sondern sie beschreibt hier ganz deutlich, es geht darum, wenn wir nicht vergeben, dass wir damit bezeugen, dass die Beziehung zwischen Gott und mir nicht da ist. Dass ich nicht verstanden habe, was Gott für mich getan hat. Dass ich nicht zu Gott gekommen bin. Und aus dieser Konsequenz Gott mir nicht vergeben kann. Und jetzt ist natürlich die Sache, dass ich sagen kann, ja gut, wenn ich jetzt vergeben, dann muss ja vorher was falsch gewesen sein. Und wenn ich jetzt einfach nicht hingucke, wenn ich einfach mein Auge zumache und gar nicht sehe, dass was Falsches ist, dann brauche ich auch nicht vergeben. Und dann kann Gott mir vergeben. Ist doch das Thema auch gelöst, oder nicht? Dann gibt's nichts zu vergeben, Problem ist weg. Habe ich nicht gesehen. Oder doch? Ganz so funktioniert es natürlich auch nicht. Wir lesen Titus. Paulus ermahnt Titus. Paraphrasiert aus Titus Kapitel 1, die Verse 10 bis 13. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwänzer und Verführer. Weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. In 2. Timotheus 4, Vers 2 schreibt Paulus, verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also wir sehen, es geht darum, dass wir aus der Quelle, aus der Vergebung, die wir empfangen haben, anderen vergeben. Aber nicht, dass wir einfach nur wegschauen, sondern dass wir wirklich ein Zeugnis dafür sind, was Gott in unserem Leben getan hat. Und trotzdem sind wir nur Menschen. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon erlebt, da ist jemand, der euch wirklich Böses will. Und ihr habt einmal vergeben und zweimal und dreimal und viermal und fünfmal und vielleicht so oft, dass ihr euch gar nicht mehr daran erinnern könnt, wie oft das Ganze war. Und unser Herz dann sagt, also jetzt ist wirklich genug. Jetzt reicht, jetzt ist das Maß voll. Jetzt sind die 490 erreicht. Jetzt ist Schluss. Wann können wir aufhören zu vergeben? Nie, nicht wahr? Ellen White schreibt dazu, weiter in dem Kapitel, nur zu oft glaubt der Geschädigte, wenn ihm wieder und wieder Unrecht zugefügt wird, dass wenn der Betreffende seine Schuld bekennt, dass er doch jetzt endlich genug vergeben hat. Aber Jesus hat uns deutlich gesagt, wie wir mit so jemandem handeln sollen, verfahren sollen. Und sie zitiert hier den Lukas-Text aus Lukas Kapitel 17, den wir schon gelesen haben. So dein Bruder an dir sündigt, so strafe ihn, und so es ihn reut, vergib ihn. Stoß ihn nicht weg von dir und betrachte ihn nicht als deines Vertrauens unwürdig. Siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Wenn deine Brüder irren, so sollst du ihnen vergeben. Wenn sie zu dir kommen und bekennen, so sollst du nicht sagen, ich glaube nicht, dass der demütig genug ist. Und ich glaube nicht, dass sie das aufrichtig meinen. Was für ein Recht hast du, was für ein Recht habe ich, sie zu richten, als ob du, als ob ich das Herz lesen könnte? Das Wort Gottes sagt, so es ihn reut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal des Tages an dir sündigen würde und siebenmal des Tages wiederkäme und spräche, es reut mich, sollst du ihm vergeben. Und nicht nur siebenmal, sondern 70 mal 7 mal, gerade so oft, wie Gott dir vergibt. Gerade so oft, wie Gott mir vergibt. Habt ihr schon mal eine Liste gemacht von all den Sachen, die Gott euch vergeben hat? Ich wüsste, ich könnte mich an meine Sachen gar nicht alles erinnern und ich würde Tage an der Liste sitzen. Und die Sache, mit der ich schon seit Monaten, seit Jahren zu ihm komme, die immer wieder schief läuft, wo ich schon über 1000 Mal bei ihm gewesen bin und er trotzdem vergibt. Wie vergibt Gott? Stirbt er jedes Mal neu, nachdem ich ihn um Vergebung gebeten habe? Oder ist Jesus einmal am Kreuz für mich gestorben und hat da schon meine Schuld auf sich genommen? Gott hat schon vergeben. Obwohl ich noch nicht geboren war, hat er meine Sünden schon vergeben. Er hat dafür schon bezahlt. Jetzt liegt es an mir, ob ich diese Vergebung in Anspruch nehme. Und genau so möchte Gott, dass wir sind. Wie die Schwester vorhin schon angesprochen hat, es geht nicht darum, jetzt warte ich, bis der Bruder kommt, damit ich ihm endlich vergeben kann. Nein. Vergebung ist eine Herzenseinstellung. Genauso wie Gott uns schon vergeben hat, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, sollen wir vergeben, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Vergeben sofort. Und wenn unser Bruder, unsere Schwester zu uns kommt und bekennt und bereut, ihnen zusichern, ich habe dir schon vergeben. Du kannst diese Vergebung in Anspruch nehmen, aber sie war schon da. Und Ellen White schreibt als letzten Satz, nicht ganz der letzte Satz im Kapitel, aber ich finde ihn unheimlich schön. Sie schreibt, uns wird nicht vergeben, weil wir vergeben, sondern wie wir vergeben. Der Grund aller Vergebung liegt in der unverdienten Liebe Gottes. Nicht in mir, sondern in Gott. Aber durch unsere Handlungsweise gegen andere zeigen wir, ob wir uns jede Liebe angeeignet haben. So wie wir mit anderen umgehen, zeigen wir, wie Gott in unserem Herzen ist. Zum Abschluss möchte ich mit euch noch Philipper Kapitel 2, Vers 1 bis 5 lesen. Philipper Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Dort steht, Philipper Kapitel 2, Vers 1 bis 5, wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auf das, was dem anderen dient. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Liebe Brüder, liebe Schwestern, lasst uns so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Amen.